The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast der Mann mit dem besonderen Vornamen, Autor und TV-Producer Tankred Lerch. Ich begrüße den Autor und auch Producer, und er ist so vieles, wie ich jetzt gelesen habe, Tankred Lerch in meiner Sendung. Lieber Tankred, ich begrüße dich.
Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, freut mich. Also vor allem, ich muss als erstes mal sagen, dein Vorname ist ganz toll, ich sollte so heißen. Also meine Mutter sagt mir das heute noch so, wenn du nicht Christopher geheißen hättest, hätte ich dich Tankred genannt.
Ernsthaft?
Ja, tatsächlich. Und du bist jetzt der erste Tankred, den ich treffe in meinem Leben.
Tatsächlich. Wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätten sie mich Mildred genannt. Und ich glaube, sie haben einfach geguckt, was hört sich ein bisschen ähnlich an.
Das ist ja auch Mildred, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, meine Mutter war damals so die Frau von unserem damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, hieß Mildred Scheel. Und von der war meine Mutter großer Fan. Und deswegen wäre Mildred ihre erste Wahl gewesen. Ich glaube, auch ein Mädchen wäre ihre erste Wahl gewesen. Aber das hat sich dann so ergeben, wie es war.
Man muss nehmen, wie es kommt, ja. Ja, ich habe jetzt auch gegoogelt, dass Tankred ist, ich dachte immer, es wäre irgendwie so nordisch, aber es ist tatsächlich germanischen Ursprungs. Es hat irgendwie eine schöne Bedeutung, ja. Es hat irgendwas mit Denken und mit Ratschlag und so. Irgendwie so setzt es sich irgendwie zusammen.
Der durch Gedanken überlegende oder beratende ist es übersetzt. Aber germanisch ist es eigentlich gar nicht mehr, sondern wenn, ist es so. Also mir haben sie immer gesagt, es kommt von den Normannen, und es gibt tatsächlich so im Raum Sizilien gibt es noch mehr Tankreds oder auch Tankredis. Ich habe ein einziges Mal einen Tankred gesehen. Das war ein kleiner Junge, und die anderen liefen hinter dem her und haben immer geschrien, Tankred, Tankred. Und dann habe ich gedacht, ey, den halte ich an, den frage ich jetzt mal, also wie er das aushält mit diesem Namen, vor allen Dingen in seinem Alter, der war so 11 oder so. Und dann bin ich auch noch hinter ihm hergelaufen, und ich glaube, da hat er richtig Schiss gekriegt. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht erwischt und konnte nicht mit ihm reden.
Aber wurdest du als Kind gemobbt wegen dem Namen?
Ja, Tankstelle, Tankwart, ja, Tanker, diese ganze Scheiße.
Ja. Dabei ist es echt ein schöner Name, und vor allem auch ein seltener Name, glaube ich. Also das würde ich
eigentlich toll. Es wurde dann später, als Mädchen ins Spiel kamen, da war Tankred dann eine ganz gute Geschichte, weil man immer direkt was sagen konnte zu dem Namen. Und wenn man so für sich selber feststellt, dass man allerhöchstens leidlich gut aussieht, ist eine Geschichte, die man erzählen kann, dann gleich viel, viel besser.
Ach Gott, das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Gut, und aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man im Showbusiness arbeitet und mit sehr vielen Leuten zu tun hat, ist es auch ganz gut, wenn man einen Namen hat, den man sich leichter merken kann, oder? Den man so der sehr gut klingt.
Mein erster Job im Showbusiness war, ich habe für Harald Schmidt sein Stand-up geschrieben. Ich wusste gar nicht richtig, was TV-Autor eigentlich ist. Ich bin da blind reingekommen, und Harald war der Erste, den ich morgens getroffen habe, der sich so ein paar Minuten Zeit genommen hat, sich mit mir unterhalten hat, und dann hat er mich in den Konferenzraum reingeschoben und sagte, so, und das ist Manfred, der schreibt jetzt Stand-up. Also.
Das ist schon mal ein guter Gag, auf jeden Fall.
Wir haben das dann später auf die Kette gekriegt. Ich glaube, heute weiß er auch noch, was Tankred ist, aber damals war es dann ganz schnell Manfred.
Unfreiwillig, aber super, ja, großartig. Da hast du eben, also warst du Autor, also warst bei ganz vielen Sachen, kann man wirklich, wenn man sich das anschaut, bei sehr vielen Sendungen, Harald Schmidt Show, TV Total, für Elton, Pocher, Stromberg hast du auch geschrieben, Sachen, gell? Ja. Und Kurt Krömer natürlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Kapitel, gell? Wie kann man sich das denn so als Laie vorstellen, wenn man bei so einer Show schreibt? Also schreibt man den Gag auf und weiß man in dem Moment, wenn man schreibt, denkt man so, okay, das passt rein in das Konzept, das ist lustig, und stellt man es dann vor und sagt dann, und die dann sagen alle, ja, okay, das ist lustig, weil ich kann mir auch vorstellen, also bei Harald Schmidt war das ja auch so, man hat ja immer da teilweise das Gefühl gehabt, dass er sehr so von seiner eigenen, dass er eben ein sehr, sehr spontaner Mensch auch ist, ja. Und dieser spontane Humor zustande kommt und man ja manchmal irgendwie so denkt, okay, wenn ich die spontansten Sachen, die mir einfallen, sind manchmal die lustigsten. Und die Sachen, die ich mir vorher so überlege, selbst wenn ich einen Witz nacherzähle, vielleicht kennst du das, man erzählt so einen Witz nach.
Ja, klar.
Und dann ist der aber nicht mehr so lustig auf einmal. Weißt du? Weil es nicht so, das kommt nicht so spontan aus einem rausgesprudelt. Ist das ein Problem beim Schreiben auch?
Nee. Das ist gar kein Problem beim Schreiben. Ich bin bei Harald dazugekommen, da gab es die Show schon 1,5 Jahre.
Ja.
Und da wusste jeder genau, was er zu machen hat. Und ich glaube, um kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, wenn der Zuschauer das Gefühl hat, dieser Witz ist gerade spontan aus dem Host rausgekommen, dann haben wir als Autor einen guten Job gemacht.
Okay.
Also so soll es eigentlich aussehen. Und bei Harald war es so, es gab 6 Themen. Und von den 6 Themen hast du dir 3 ausgesucht. Dazu hast du deine Gags geschrieben. Das ging an einen Headwriter. Und der Headwriter hat das dann mit Harald besprochen. Und der hat sich dann aus 15 Autoren, die da morgens in diesem Briefing saßen, fest angestellte Autoren. Und Harald sucht sich dann mit dem Headwriter, meiner war Ralf Husmann, auch später mein Chef bei Stromberg, die Besten aus.
Mhm. Und also das heißt, es ist eigentlich eine hochprofessionelle Sache.
Da war das so, war es bei Harald, bei Stefan, bei TV Total war es wieder ganz anders. Da waren wir eine viel kleinere Redaktion. Da waren wir am Anfang nur 3 Autoren und Stefan. Und die Witze sind eigentlich schon bei den Konferenzen entstanden. Während wir uns lustige Sachen angeguckt haben, die wir entweder selber gefunden hatten oder studentische Sichter, sind uns schon die lustigsten Sachen eingefallen. Und daraus hat dann Stefan mit seinem Headwriter zusammen ein Stand-up geschrieben. Aber Stefan hat halt ganz anders performt als Harald. Harald konnte, der ist halt auch Schauspieler und Stefan ist Entertainer. Also die haben eine ganz andere Art zu präsentieren. Wenn man mit Kurt Krömer arbeitet, dann schreibt man nicht wirklich, dann geht man spazieren und dann redet man und irgendwann hat man ein Thema und aus dem Thema kristallisiert sich dann eine Nummer raus, die aber auch nicht geschrieben wird, sondern irgendwann ist er so weit, dann spielt er sie einfach vor und dann sitzt du da und denkst, wie geil, was hat er daraus jetzt gemacht? Und wenn sie dann fertig ist, dann habe ich sie manchmal aufgeschrieben, um zu gucken, wo kann man vielleicht noch einen Gag einbauen? Oder wer wäre noch ein anderer guter Autor, der zu diesem Thema passt und der hätte vielleicht noch einen Gag? Und so entstehen dann Bühnenprogramme. Fernsehen ist da nochmal ganz anders wieder. Das ist deutlich strenger reglementiert. Da sitzen halt viel mehr Leute, die auch noch was dazu sagen wollen.
Also das heißt, dass...
Die Unabkömmlichen.
Ja, also das, was am Ende bei rauskommt, ist nicht immer das, was die erste Intention gewesen sozusagen von dem, was du rüberbringen wolltest.
Ja, aber das ist auch so bei Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, sind eigentlich alle auch immer selber ihre besten Autoren und brauchen Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten, die sie verstehen und die sie mögen und die ihnen Input geben. Aber es ist nicht so, dass ich mit einem Thema komme und sage, so, das müssen wir jetzt unbedingt machen, weil ich es geil finde und weil es todwitzig ist. Sondern eigentlich ist es andersrum. Die kommen mit einem Thema und sagen, können wir da irgendwas draus machen?
Okay.
Es gibt, das geht auch anders, ne? Also es gibt auch Autoren, die komplett selber entwerfen und damit dann zu Hosts gehen und denen das anbieten. Das habe ich aber nie gemacht. Weil ich glaube, Stand-up bedeutet, ich stelle mich auf eine Bühne und ich habe was zu sagen. Und das, was man zu sagen hat, muss aus diesem Menschen selber rauskommen. Und wenn das Thema mich interessiert und ich es ähnlich sehe, dann kann ich super zuarbeiten. Es gibt aber auch Tage oder Themen, wo ich dann da sitze und denke, nee, scheiß drauf, geht nicht.
Und wenn man in so einem Meeting ist, wie jetzt zum Beispiel mit Stefan Raben, und man überlegt sich die Gags oder kommt so auf die Gags und es ist irgendwie lustig und so weiter und so fort, geht man aus so Meetings immer verschieden raus? Geht man aus Meetings auch raus, dass man sagt, so, das wird heute, ist man immer noch so, dass man immer noch rum in sich kichert und sagt, das wird heute eine super Sendung und dann gibt es Tage, wo man sagt, so, mal sehen, ob es funktioniert?
Ich bin so. Also wenn mich irgendwas anfixt, dann schreie ich es raus und dann lache ich auch. Aber ein Kollege hat mal, da saßen wir in einer Konferenz und haben ganz viele lustige Sachen vorgetragen und alle haben gelacht, aber wir halt nicht. Und wurden dann gefragt, was los ist. Und ein Kollege meinte dann ganz trocken, wir lachen nicht mehr. Was? Also klar ist man irgendwann so, keine Ahnung, so man ist nicht abgestumpft, aber man ist halt ein gewisses Level gewohnt irgendwie. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz schwer, mir einen Witz zu erzählen. Meistens ahne ich die Pointe oder ich kenne ihn schon.
Naja, okay.
Aber wenn dann mal einer kommt, den ich noch nicht kenne, ganz oft von Markus Krebs, dann schreie ich auch laut.
okay. Na gut, aber weil das halt dein Geschäft ist. Das ist ja wieder ein Tagesgeschäft, ist ja klar eigentlich, ja.
Ne, du, ja. du hast dich ja auch mit dem Thema Drehbuch beschäftigt. Und ein One-Liner ist halt eine Dreiakt-Geschichte in einem Satz. Also ja, du hast manchmal das Glück, dass wenn ein Moderator schon ein Thema hat, ne, dass er eine kleine Anmoderation bringt dazu. Aber trotzdem ist dein One-Liner eigentlich eine eigene kleine Story.
Ah. Du hast ja eben im Vorgespräch so gesagt, wir haben so ein paar Parallelen. Also ich will das gar nicht so hochgreifen, weil ich bin ja nur ein kleiner Podcast und du bist ein großer Autor. Aber was meintest du damit? Also mit in dieser Vita, weil ich dir das kurz erzählt habe, wie ich dazu gekommen bin, was ich tue.
Ja, ich unterrichte an der Fachhochschule in St. Pölten in Niederösterreich und habe da, ich unterrichte Dramaturgie, audiovisuelle Dramaturgie und Formatentwicklung. Und im Jahr entstehen ungefähr, ich würde mal sagen, so 8 bis 10 Kurzfilme unter meiner Anleitung.
Okay.
Ich habe da nicht so viele Stunden, wie die Professoren haben an den Filmhochschulen. Sondern ich unterrichte im Fach Medientechnik. Das sind alles tolle Kameraleute oder Tontechniker, die ich da habe, weit über meinem Level, die aber nicht unbedingt immer Ahnung davon haben, wie man sich einen Stoff, den man dann verfilmen will, erarbeiten kann. Hm. Und da grätsche ich dann rein mit 30 bis 60 Stunden pro Semester.
Okay. Ja, also das hat sich darauf bezogen, dass ich früher Kurzfilme gemacht habe. Ich finde, mittlerweile hat sich das Business so, oder das, was heißt das Business? Das Filmgeschäft hat sich durch Streaming und so weiter auch so verändert oder auch durchs Internet, dass ich immer so jetzt momentan denke, deswegen arbeite ich momentan an einer Webserie, weil ich mir sage, man muss eigentlich dahin gehen, auch wo die Leute wirklich gucken. Also das ist nun mal, wenn man einen Kurzfilm macht, ist immer das Problem, man macht einen Kurzfilm und dann, klar, gibt es Festivals und dann, oder ich habe eine feste Webseite, dann kann man, oder bei Vimeo, und dann kann man sagen, hier ist mein Kurzfilm. Aber das gucken einfach nicht so viele.
Nee, wie soll sie auch auf die Idee kommen, dass es da ist? Also man braucht ja dazu einen großen Apparat. Wenn ich einen Roman schreibe, ist relativ einfach. Das kostet den Verlag nicht viel. Ich kriege einen Vorschuss dafür und dann muss das Ganze gedruckt werden und man hat dann da im Overhead im Verlag vielleicht noch 2 Leute, die sich damit beschäftigen. Also ein paar 10.000 Euro, sagen wir 20.000 irgendwie. Wenn ich einen Film machen möchte, dann ist da ein ganz viel größerer Apparat dahinter, weil ich mache keinen Film, der einigermaßen gut aussieht, unter 1 Million. Das funktioniert halt einfach gar nicht, weil es gibt so viele Kostenpunkte und 1 Million ist jetzt schon wirklich wenig. Also für einen Kinofilm ist 1 Million nichts. Das hat man schnell ausgegeben. Hm. Und da hast du halt ein Riesenproblem. Ich habe den Faden verloren, sag die Frage nochmal.
Ja, das macht nichts. Das ist nicht schon so schlimm. Ich hatte gar keine Frage, aber ich meine einfach ich will natürlich ein bisschen sagen, die Technik und auch die, also ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren einen Kurzfilm gedreht habe, der hat die Technik recht viel gekostet, die Kamera und alles, das zu leihen war sehr, sehr kostenintensiv. Heute kannst du theoretisch mit einem guten iPhone, kriegst du eine bessere Qualität hin als damals mit so einer Kamera, mit so einer Digicam oder so, ja, so DV, digital DV, das war dann schon... Wenn man nicht auf Celluloid gedreht hat, war das dann trotzdem schon hochwertig, aber immer noch viel schlechter als heute jedes Handy, ja? Also so. Ja. Und deswegen ein bisschen einfacher oder kostengünstiger ist es in dem Fall, glaube ich, schon geworden, ja.
Das machen auch die Studenten. Und wenn man im Netz, man kann mal einfach googeln, wie viele Filme auf dem iPhone gedreht worden sind, das nimmt auch deutlich zu. Mhm. Aber auch so eine Webserie brauche ich ja irgendwo. Ich brauche ja jemanden, der es distributiert. Irgendjemand muss es ausstrahlen, irgendjemand muss es bewerben. Absolut. Und da sind halt so YouTube, die Mediatheken, Netflix und die Streamer eigentlich die gängigen Portale, auf denen man guckt. Also niemand kommt ja auf die Idee, ich gehe jetzt mal gucken, was der Onkel Peckham da gerade bei Vimeo hochgeladen hat. Also braucht man dazu und das gehört dann halt auch immer dazu. Und wenn ich sehe, wir verlieren das lineare Fernsehen langsam, weil die Leute aussterben und es kommen keine Jüngeren mehr dazu. Meine Tochter ist 27 und die hat mich vor 10 Jahren schon gefragt, warum gehen Fernsehfilme um 20.15 Uhr los? Ich sag mal, der wegen der Tagesschau, die um 20 Uhr, die alle gucken. Ja, wieso denn? Ich gucke auch Tagesschau, aber die gucke ich morgens. Also da gehen Leute weg und die müssen vom Prinzip in die Mediatheken geholt werden. Das ist aber auch ein Prozess für die Öffentlich-Rechtlichen, das Ganze zu schaffen, da sie sowieso also kurz vor der Pleite stehen.
Ja, ich finde das super interessant, wie auch die Leute, auch wirklich bekannte, kreative Leute, die vor der Kamera oder die jahrelang Shows gehabt haben, wie die dann, also ich hatte jetzt letztens war Matthias Richtling bei mir in der Sendung, und dem seine Show wird ja auch wie ins Internet verlegt. Also der sagt auch die ganzen die ganzen Schreiner und die ganzen Kostümbildner und alle, die für mich das entworfen haben, weil er immer in so verschiedene Rollen schlüpft, die machen alle zu. Die sind, haben alle keine Jobs mehr. Das lohnt sich alles nicht mehr. Und dann sagt irgendwie, was ist das, der SWR, glaube ich, oder so, sagt dann, ja, wir machen das aber auf YouTube weiter. Und dann hat er da so einen YouTube-Channel, ja. Und ich finde das interessant, wie die Leute aber auch Alteingesessenes langsam verstehen, sie haben gar keine andere Wahl, weil da ist nichts mehr. Es interessiert keinen mehr, wenn man es im Fernsehen macht. Ja.
Es gibt schon noch Leute, die es interessiert. Also ich schreibe auch für Serien und Reihen, die im Fernsehen laufen. Aber ich weiß, es ist eine andere Zielgruppe. Die ist deutlich älter, die Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, wenn man Sachen für die Mediathek produziert und dann entscheiden sich Redakteure, das finden wir aber so gelungen, dass wir das auch ins lineare Fernsehen rüberziehen, weil es auch die ältere Zielgruppe interessiert, dann finde ich, kann man das lineare Fernsehen weiterleben lassen. Aber wir müssen halt alle verstehen, hauptsächlich wird es in der Mediathek stattfinden. Für mich ist zum Beispiel ein Problem, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dass etwas für die Mediathek produziert wird, bekomme ich dafür kein VG-Wortgeld mehr. Ah. Weil es ja nur im Internet gezeigt wird, weil das vertraglich nicht geregelt ist. Läuft Stromberg bei ProSieben, also bekomme ich jedes Jahr von der VG Wort Geld dafür, für jede Folge, die gezeigt worden ist, für jede Wiederholung. Wenn es bei Netflix läuft, kriege ich einen Scheißdreck, gar nichts.
Ah, okay. Das müsste man sozusagen, muss das aber noch nachgebessert werden.
Das muss nachgebessert werden, aber diejenigen, die zahlen müssen, also haben auch nicht unbedingt Bock drauf, dass diese Regelung jetzt so schnell getroffen wird.
Ja, klar. Das ist ja klar. Wie findest du denn aber dann zum Beispiel so eine Entscheidung, dass Stefan Raab jetzt nur noch bei RTL Plus online seine Show macht?
Wie findest du das? Ist doch clever, dann kann keiner sehen, wie wenig Leute es gucken.
Naja gut, es werden ja trotzdem immer irgendwelche Zahlen theoretisch veröffentlicht. Ob es jetzt von RTL Plus ist, weiß ich nicht. Aber Netflix sagt ja auch, so und so viele Millionen haben jetzt diesen Film gesehen an dem Tag. Ob das dann stimmt, ist ja immer die Frage. Ja?
Weiß ich
ja
nicht. Also die Streamer geben selten wirklich auch an uns Zahlen raus. Ich weiß nicht unbedingt, wer was guckt und wer es bei RTL Online guckt. Also die sagen dann halt einfach, bei RTL Plus ist eine Riesenquote. Oder haut hin und im Endeffekt sind es vielleicht, weiß ich nicht, 50.000 Alkoholiker, die es nicht geschafft haben, ihr Abo nach einem Monat zu kündigen.
Ja, einer bin ich, weil ich habe auch, hab auch das Abo mir geholt, weil ich auch früher gerne TV Total geguckt habe und das ist auch ein bisschen für meine Zielgruppe, habe ich das Gefühl, jetzt diese Show. Aber ich fand das halt einen ganz intelligenten oder einen konsequenten oder auch einen sinnhaften Schritt, dass man sagt, ja, also kann man so eine Show vielleicht auch gar nicht mehr machen, ich weiß gar nicht, wenn man will, dass es auch eine Zukunft hat, ja, weil, obwohl ich, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob junge Leute die Show interessiert, weiß ich auch nicht.
Ich habe gehört, gar nicht.
Also meine Tochter ist 16, wenn ich der dann immer erkläre, wer Stefan, also dann sage ich immer, du hast, als du ganz klein warst, hast du noch Stefan Raab geguckt, aber du kannst dich nicht mehr erinnern. Und wenn sie es dann jetzt guckt, so für sie ist, manchmal lacht sie, weil natürlich kommen auch Themen und kommen Influencer, werden auch durch den Kakao gezogen und so. Aber es ist schwierig. Für sie ist es so, ja, ist eher so eine Dad-Show. Ja.
Also ich kann mal sagen, Stefan hat irgend früher da immer gesagt, wenn ich mit 50 den Scheiß noch mache, könnt ihr mich erschießen. Und ja. Mit 50 hat er aufgehört und musste nicht erschossen werden. Und ich dachte, immer alles richtig gemacht. Und hätte auch bevor, also noch einen Monat vor seinem Comeback immer gesagt, der kommt niemals wieder, dazu ist er viel zu clever. Hm. Auf der anderen Seite, also höre ich immer nur von Summen, die er dafür kriegt, dass er wiedergekommen ist. Vielleicht war das auch nochmal reizvoll, die Milliarde irgendwann voll zu machen, keine Ahnung.
Ah, okay. Also du meinst, es war gar nicht so ein guter Entschluss, dass er das gemacht hat?
Ich glaube nicht wirklich. Ich habe mir so vorher überlegt, wenn ich angerufen werde und gefragt werde, ob ich mitmachen will, was ich dann sage. Aber mich hat gar keiner angerufen.
Nein. Aber hättest du es gemacht? Oder?
Nein. Nein, ich bin bei TV Total nach 2 Jahren, als es eine Daily geworden ist, habe ich schon gesagt, ich möchte gerne nicht mehr. Das war für mich, war TV Total eine Weekly. Wir haben da Ärger gemacht und man konnte als Schüler nicht zur Schule gehen, wenn man nicht montags TV Total geguckt hatte. Das fand ich super. Und ich habe dann noch so ein Jahr weitergemacht, so als eine Mischung als Autor und Realisator, so für Special Events. Also zum Beispiel zu versuchen, ihn zur Olympia zu bringen oder sowas. Aber eigentlich hat es mich dann schon, mich hat auch die Fiction immer zu sehr interessiert. Also ich wollte nie nur Gags schreiben. Als ich Gags schreiben konnte, haben mich die Filme interessiert, die Einspieler, das zu lernen, das zu machen. Als ich das konnte, hat es mich interessiert, die ganze Sendung zu producen. Und als ich das konnte, hat mich Fiction mehr interessiert.
Aber war denn dann zum Beispiel, weil du das eben vorhin auch mit Kurt Krömer erzählt hast, war dann die Zusammenarbeit mit Kurt Krömer fruchtbarer? Oder?
Ja, das war super. Hm. Also das war so, eigentlich war es ein Kontakt irgendwie, wo ich dachte, der braucht ja gar keine Autoren, der hat auch nie mit Autoren gearbeitet. Und dann rief er an und wir haben gesprochen und ich bin die ganze Zeit sicher gewesen, dass ein Freund von mir, der sich also als Kurt Krömer ausgibt und so Berlin hat und oh, habe ja. Dich die ganze Zeit beleidigt. Und irgendwann meinte er dann so, er ist es wirklich. Und er hätte mehrere Leute gefragt, so nach bestimmten Kriterien, also weil er einen Autoren gesucht hat und ich wäre ihm dann empfohlen worden und deswegen hat er angerufen. Die Kriterien waren fachlich super und charakterlich halbseiden zu sein. Das wollte er gerne haben. Und die erste Frage, die er mir gestellt hat, als wir uns getroffen haben, ist, willst du mit mir nach Afghanistan fliegen? Ah. Ich dachte, ja, das ist meine Einladung, die nehme ich an.
Genau, das habt ihr gemacht, zweimal, gell? Ja. Und habt auch ein Buch geschrieben dann eben?
Ja, ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will.
Ja, war das für dich das erste Mal, dass du überhaupt in den Mittleren Osten geflogen bist oder gereist bist sozusagen?
Ja, es war auch jetzt nicht mein erklärtes Ziel. Ich bin gerne da, wo es warm ist, aber eher so Spanien, Portugal. Das jetzt unbedingt nach Afghanistan zu reisen, lag eigentlich an der Geschichte, dass ein Soldat ihn angefragt hat für Truppenunterhaltung und wir erst gelacht haben und dann kam aber die Idee, es ist ja eigentlich nicht dessen Schuld, dass er da ist, sondern es ist unsere, weil wir uns zu wenig gewehrt haben gegen diesen Schwachsinn, wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Mhm. Diesen getarnten Rachefeldzug von George Bush und deswegen war der da und der war nett und dann haben wir bei der Bundeswehr angefragt, wie groß die Überlebenschancen sind und die meinten, die wären so 100 ungefähr. Also und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und die Bundeswehr war auch tatsächlich extrem, die waren souverän und nett und haben sich an alles gehalten. Also wir hatten nie wirklich Angst, obwohl die Situationen gefährlich waren und wir durften alles drehen, was wir wollten. Es gab nie irgendeine Zensur oder Kontrolle. Wir mussten halt immer nur die einzelnen Soldaten fragen, ob sie mitmachen. Und dann habe ich angefangen, so einen Bericht zu schreiben, wie ich mit einem Komiker in den Krieg gezogen bin. Und das verselbstständigte sich dann, sodass wir dieses Buch zusammengeschrieben haben, also aus seiner Sicht. Und festgestellt haben, wir haben eigentlich keine Afghanen kennengelernt, sondern nur Soldaten. Also ein paar Afghanen, die in der Küche waren, die haben wir schon gesehen. Und dann sind wir nochmal auf eigene Faust von unserem Vorschuss nach Kabul geflogen und haben uns da eine Woche rumgetrieben, also um Leute kennenzulernen, um so festzustellen, wie ist das eigentlich, in einer Stadt zu leben, in der seit 30 Jahren Krieg ist, den keiner will. In Berlin würden wir morgens rausgehen und Kaffee und Schrippen kaufen. Was machst du denn in Kabul irgendwie?
Und was machst du in Kabul morgens?
Na, erstmal wartest du, bis einer kommt mit seiner Flinte und die Straße absucht, ob da irgendjemand am Fenster hängt und dich vielleicht abknallen will. Dann läufst du durch so einen Stacheldrahtvorgarten ins Auto mit gepanzerten Scheiben, dass alles schusssicher ist. Und dann fährst du irgendwo hin, wo du auch was essen kannst.
Also das heißt, ihr habt euch dann schon wie so ein Private Security oder so irgendwie gesucht?
Ja, wir hatten tatsächlich, damals war Karzai der Ministerpräsident und der war im Urlaub. Und wir haben drei von seinen Wagen plus die dazugehörigen Leute uns angeheuert, um aufzupassen.
Wie krass.
Ja.
Aber kann man dann eben noch so wie die Leute kennenlernen auf der Straße, wenn man eigentlich immer mit Security da rumläuft?
Ja, das war teilweise sogar ganz hilfreich, weil die sich nicht immer als Securities ausgegeben haben, sondern als wir über den Markt gegangen sind, habe ich die nicht gesehen. Also die hatten so zwei Kreise um uns rumgezogen und haben aufgepasst. Und wenn ihnen irgendetwas gefährlich erschien, war einer neben mir, den ich nicht hab kommen sehen irgendwie. Die waren dann aber halt auch, weil die Englisch sprachen, die meisten, waren die als Dolmetscher manchmal ganz gut. Weil wir hatten einen Gastgeber, der hat für uns übersetzt, aber manchmal waren wir an unterschiedlichen Punkten. Und wenn Gefahr im Verzug war, also wir waren mal in Bagram da, wo diese riesengroße Militärschrottmüllhalde ist, und sind danach noch in den Ort reingefahren. Und im Ort hatten die überhaupt keinen Bock auf die Autos von Karzai. der stand nicht so besonders hoch im Kurs. Und dann stehen 1000 Leute um unsere Autos rum, die fangen an diesen Autos zu rütteln irgendwie und du sitzt da drin und denkst nur, scheiße, ich würde jetzt gern die Augen zumachen und in Köln oder irgendwo anders sein. Und dann sitzt einer neben dir und fängt an, seine Pistolen durchzuladen und das Gewehr rauszuholen. Und dann magst du da gar nicht unbedingt sein. Wir sind da aber heil rausgekommen und 10 Kilometer weiter haben wir an der Schnellstraße gehalten und dann wieder diese Pfannkuchen mit Koriander gegessen und Apfel und hatten Leute, die sich so total gefreut haben, dass wir da waren und auch Lust hatten, darüber zu berichten.
Wie krass. Und in dieser brenzligen Situation, wie seid ihr dann da rausgekommen? Haben die euch irgendwann durchgelassen oder?
Also der erste Fahrer in dem Auto, wo wir auch saßen, der hat einfach also das Gaspedal durchgetreten und den Leuten klargemacht, geh zur Seite oder ich fahre drüber. Und dann ist er losgefahren und dann sind sie zur Seite gegangen und die anderen haben sich dran gehängt, Stoßstange an Stoßstange.
Wahnsinn.
Und in dem Moment war klar, also wenn wir fahren, können sie uns nicht mehr umkippen irgendwie, wir werden wohl hier rauskommen. Aber in dem Moment, bevor wir losgefahren sind, ist so auch so, der Griff, gib mir mal auch eine von den Pistolen irgendwie. Obwohl ich nicht gewusst hätte, was man damit machen soll. Also, ich habe mal schießen gelernt, aber ich wäre da nicht rausgegangen und hätte auf Menschen geschossen.
Hammer. Aber das heißt ja schon, dass ihr dann bei diesem zweiten Aufenthalt dort eben schon auch Angst also, hattet, oder? Also, dass ihr euch nicht immer sicher gefühlt habt.
Wir haben uns ein Hotel gebucht, das jetzt kein Journalistenhotel gewesen ist, sondern wir wollten dann auch schon so ein afghanisches Boardinghaus haben. Und da war halt niemand von unseren Leuten nachts, sondern die hatten einen Security da vor der Tür stehen. Und dann haben wir uns so gedacht, okay, wenn jetzt jemand Bock hätte, ein paar Europäer zu entführen gegen Lösegeld, wäre das hier super. Und wir haben die erste Nacht haben wir wirklich nur in seinem Zimmer auf seinem Bett gesessen und so hier, also diesen Turm Rittersport, den man so Duty Free in Istanbul, den wir da gekauft haben, 10 Tafeln, die haben wir weggeknackt in der Nacht. Und kein bisschen geschlafen und dann überlegt so, was also ist das überhaupt eine gute Idee gewesen? Morgens, wenn du dann wach bist und draußen und auch mit den anderen Afghanen zusammen, ist es wieder gut. Und wir haben ganz unterschiedliche und wirklich tolle Menschen kennengelernt. Aber das war halt 2014, ne? Das war zu einer Zeit, als die geglaubt haben, wenn hier erstmal alle Soldaten weg sind, haben wir vielleicht unser Land unter Kontrolle. Und es war noch so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Ich würde jetzt nicht mehr dahin fahren.
Also. Ja gut, jetzt, ja, klar. Auf gar keinen Fall. Aber das heißt, als du da warst, oder vielleicht auch schon das erste Mal, aber das zweite Mal mit Sicherheit dann, das heißt, man merkt ganz deutlich, dass es eine komplett andere Welt ist, als in der wir hier leben.
Wenn du abends da sitzt, ne, sitzt du auf einem Teppich, also man sitzt nicht am Tisch und isst gemeinsam, du hast deine Schuhe aus. Das ist ein sehr flauschiger Teppich, da sind unglaublich viele Speisen und man sitzt dann da und unterhält sich wie mit Freunden. Also es könnte genauso gut in Deutschland irgendwo stattfinden, wenn es eine afghanische Familie wäre und man so ist. Das war alles sehr, sehr herzlich. Aber wenn du durch die Stadt fährst, dann sind überall Straßensperren. Du bist an das Bild von Pickups gewohnt, wo Milizen fahren, die ab und zu auch mal in die Luft ballern. Und du fährst immer wieder in der Mitte von Kabul, ist halt dieses Stadion, das man aus den Nachrichten hängt, wo die Leute gehängt werden. Davor ist so eine Pissrinne für Männer. Und ich musste wirklich dringend und stand davor und konnte nicht, weil ich diese Bilder im Kopf hatte. Ich bin dann irgendwann, haben sie nochmal an der Straßensperre angehalten und ich durfte dann auf das beschissenste Dixi-Klo, das ich je in meinem Leben gesehen und gerochen habe, gehen. Und da konnte ich dann reinpullern.
Aber das heißt, also wenn man dann zusammensitzt, das ist möglicherweise eben, wenn du sagst, das ist vielleicht, könnte man auch mit einer afghanischen Familie in Deutschland erleben. Aber gibt es denn Parallelen auch zwischen, sagen wir mal auch kulturelle Parallelen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie, oder die sind so wie wir?
Ja, die haben sich also gewünscht, wenn wir was mitbringen sollen in Istanbul, bitte Schnaps zu kaufen. Weil der war sehr schwer zu kommen und im Tausch dafür hatten sie eine schöne Schublade, also mit da gängigen Sachen. Also ich habe noch nie so öligen, schwarzen Afghanen gesehen wie da. Und die waren auch relativ enttäuscht, dass wir weder getrunken noch geraucht haben, weil wir das beide irgendwann aufgegeben hatten.
Okay, verstehe. Also solche Sachen sind überall gleich, meinst du,
ja? Ja, und was auch so in dem Moment, wo man dann sitzt, man ist so als Vorspeise, es gibt immer Nüsse und man unterhält sich über dies und jenes. Die können ja auch Satellitenfernsehen gucken. Also die kennen Cobra 11 und man kann über alles reden, was im Westen stattfindet. Nur die meisten von denen kommen nicht hin.
Okay.
Und wir hatten einen, das war der Chef damals vom Sicherheitsdienst von Kasai, der hat nur mit Frauen da gewohnt. Ich glaube, er hatte 12 Töchter, dann seine Frau und seine Schwiegermutter. Und hatte uns damals gebeten, da nicht zu filmen irgendwie, weil es gehört halt dazu, dass Männer und Frauen getrennt essen, was nicht unbedingt stattfindet, aber es soll halt so sein. Und er sagte, aber warum soll ich alleine in der Küche essen? Und die haben den ganzen Spaß, das machen wir hier gemeinsam. Mhm. Und du wusstest aber, er hat einen gefährlichen Job. Wenn es ihn erwischt irgendwie, dann ist niemand da, der Geld verdienen kann, außer den kleinen Mädchen. Ich glaube, die Altersgrenze war 8. Die hätten auf die Straße gehen können und an Autofahrer Wasser verkaufen oder Äpfel oder so. Ansonsten keine Chance, irgendwas zu machen.
Krass. Und das erste Mal, als ihr da wart, die Situation mit den Soldaten, wie habt ihr das empfunden? Wie habt ihr die Soldaten empfunden? Waren die enthusiastisch? Waren die ausgelaugt? Wie waren die ganz normal drauf?
Ich finde, als wir beim zweiten Mal angekommen sind, also, da war einer, der hatte eine rote Daunenjacke an. Also wir sind halt mit Istanbul Airlines in Kabul gelandet und hinter ihm ging ein amerikanischer Soldat. Und der amerikanische Soldat klopfte ihm nur so auf die Schulter seiner roten Daunenjacke und sagte, nice target, boy. Und in dem Moment wechselte so die Stimmung. Und ich weiß, als wir sind ja bis Usbekistan mit einer Transall, dann über Mazar, dann nach Kabul und standen dann da und wollten direkt einen rauchen. Und dann kam ein Hauptfeldwebel und nahm mich so zur Seite und stellte mich hinter eine Mauer und zeigte nur nach oben in die Berge. Und mir wurde klar, er will, dass mir keiner von hinten den Kopf schießen kann, wenn ich hier rauche. Aber du gewöhnst dich halt daran. Die wissen genau, was sie machen. Das waren extrem gut ausgebildete Soldaten und die haben dir auch die Angst genommen. Okay. Also vielleicht wären das, wenn ich die im normalen Leben kennengelernt hätte, nicht Freunde geworden, alle von denen. Aber du warst jederzeit bereit, also dein Leben in deren Hand zu legen. Und unser Gastgeber, der war damals Oberleutnant, heute ist er Major, mit dem bin ich immer noch befreundet. Der kommt auch regelmäßig zu meinen Lesungen und wir tauschen uns so aus.
Aber waren die damals, also waren die angespannt oder hat man das gespürt oder war die Stimmung locker oder war die professionell oder wie kann man das erklären?
Das war zu einer Zeit, als klar war, es wird ein Teil wird abgezogen. Manche von denen waren froh darüber, andere wollten gar nicht weg, weil die auch nicht zum ersten Mal da war, teilweise auch zum 6. oder 7. Mal, was gar nicht erlaubt war eigentlich. Und als die Deutschen haben da gar nicht so viel auszustehen gehabt. Also das deutsche Hauptquartier da war, also bei dir, dass die Deutschen waren da direkt neben den Amerikanern. Ja. Das war die einzige Zone, in die man nicht so reinlaufen konnte. Man konnte im Headquarter in jede Kantine gehen und sagen, heute gehe ich mal bei den Franzosen oder bei den Dänen essen. Die Amerikaner waren immer abgeschottet. Da musste man eingeladen werden und quasi auch ein Visum kriegen, um zu denen reinzukommen. Und die waren unentspannt, wenn sie mit ihrer unter ihrer Flagge dann irgendwelche Konvois gefahren sind. Die Deutschen waren da beliebter bei den Afghanen.
Bist du, dass du das auch gemacht hast, bist du ein abenteuerlustiger Mensch, also dass du sagst, oder dass du, ich meine, man muss ja auch trotzdem ein bisschen mutig sein, glaube ich, um das zu tun, oder?
Ja, man muss, vielleicht muss man auch eher abenteuerlustig sein, also als mutig. Ich glaube, weil die bei der Bundeswehr cool waren und uns gesagt haben, dass die Überlebenschance sehr groß ist und man ja auch mitkriegt, dass ähnliche Touren andere Leute gemacht haben. Und keine Ahnung, ich mochte Krömer. Also ich dachte, so, das ist nicht der Schlimmste, mit dem man dann zusammen drauf geht.
Ja, ja, klar. Also ich meine natürlich vielleicht dieser ganze Kontext davon, das ist ja dann so ein Projekt auch eigentlich. Und so, aber man muss natürlich trotzdem, also wenn das jetzt zu jedem, ich meine gut, heute ist eine andere Situation, aber wenn jemand zu mir sagt, okay, möchtest du im Mittleren Osten gerne, ich weiß nicht, ich müsste echt lange drüber nachdenken. Ja?
Ich glaube, so. Wir haben einen Fehler gemacht und ein Fehler war, dass wir uns am Abend, bevor wir abgereist sind, noch den Film Buried angeguckt haben. Und so dieses Ding, was man sich dann vorstellt, zwischendurch, man könnte in einem Sarg irgendwo eingegraben werden.
Das ist dieser Film mit Ryan Reynolds, oder? Wo der da lebendig im Sarg liegt. Der versucht die ganze Zeit rauszukommen.
Und das war, glaube ich, auch das Ding, weswegen wir so viel Rittersport essen mussten. Dann lacht so die Angst davor. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, wenn man irgendwas, es kann irgendwas Gutes werden irgendwie und dann wäre ich dabei. Und alleine, dass wir in dem Buch dann halt auch also ein bisschen schreiben konnten, wie es da wirklich war oder mit dem ersten afghanischen Ministerpräsidenten gesprochen haben, der uns zu sich eingeladen hat, mit der Bitte doch einfach mal was zu schreiben, wie es da wirklich ist und dass er sich freuen würde, wenn Afghanen, die ausgewandert sind, vielleicht wiederkommen würden, um zu helfen, etwas aufzubauen. War das, hat es schon was Gutes gehabt?
Ja, ja, und man muss natürlich sagen, damals war es eine ganz andere Situation. Also nach dem 11. September, gerade letztens habe ich es auch wieder meiner Tochter versucht zu erklären, weil ich gesagt habe, die ganze Stimmung war anders. Es gab auch immer irgendwelche Videos von irgendwelchen Soldaten, die entführt worden sind oder denen wurde der Kopf abgeschnitten oder so. Das ist irgendwann ja nicht mehr so, ist nicht mehr so in den Medien herumgegeistert. Irgendwann war, ich meine, gut, dann sind die irgendwann abgezogen und so weiter, dann war das Thema, aber es war mal gab es so eine Hochzeit halt davon, wo das dauernd Thema war.
Ja. Ja, man musste halt das Feindbild aufrechterhalten, dass man dann so getan hat, als ob es eine soziale Sache wäre, dass man da ist. Dass das überhaupt niemandem genützt hat, das wird ja auch nicht an die große Glocke gehängt.
Ja, 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 ja.
Das also ist es ja nicht so, dass die Soldaten da in irgendein Dorf gehen und sagen, so, wir brennen euer Mondfeld nieder und bauen euch dafür einen Brunnen und alle sagen, yeah, geil. Sondern die wissen ganz genau, danach kommen andere, die wollen den Mohn haben. Und wenn du denen dann sagst, ja, Mohn haben wir nicht, aber hier ist ein Brunnen, den haben sie uns gebaut, weiß ich nicht, so.
Eieiei, das ist auch eine so komplexe Situation, die da stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das meinte ich auch so mit diesem, das können wir uns gar nicht, wenn man nicht wirklich da ist. Man hat ja nicht den Hauch einer Ahnung, glaube ich, wie das eben so ist dort, weißt du?
Nee, und dafür muss man dann halt mal da gewesen sein.
Ja, ja.
Da muss ich finde, es gibt gute Filme, die man sich angucken kann, aber es ist was anderes, wenn man da ist und sagt, boah, das riecht jetzt auch nicht anders als weiß ich nicht, wenn man in Griechenland am Mittelmeer ist irgendwie. Der Geruch ist ähnlich, die Bäume sind ähnlich. Die Landschaft ist teilweise viel wilder, wenn man mal die Straße verlässt irgendwie. Also wäre, wenn das jetzt nicht so viel, wenn da nicht so viel Scheiße passiert wäre, wäre es auch ein Land, wo man echt gut Urlaub machen könnte. Einfach wandern und sich rumtreiben.
Naja gut, die Welt dreht sich immer weiter, das wird wahrscheinlich irgendwann mal so sein, weißt du, wer weiß, in vielen hundert Jahren.
Ja, dann will keiner mehr nach Europa, dann ist die Gegend gut, ja.
Ja, das kann gut sein, also, das hat sich ja immer so ein bisschen verändert im Laufe der Geschichte, ja, und dann irgendwann sagen, ja, wir machen wieder Urlaub in, ah, macht ihr wieder Urlaub in Afghanistan, ja, ja, wer weiß, das ist toll und so. Aber du hast gesagt, du hast dich so eigentlich, bevor wir über Afghanistan gesprochen haben, hast du gesagt, du hast dich auch mehr so dieser Fiktion wieder hingezogen gefühlt, weg vom Gag-Schreiben. Also du hast ja auch viele Bücher geschrieben, muss man sagen. Jetzt kommt auch bald ein neues. Darf man das schon?
Ja, das darfst du gerne sagen.
Darf man schon ansprechen? Da geht es, das hast du mir gesagt, eben als alleinerziehender Autor, ja.
Als alleinerziehender Vater.
Aber du hast mir das geschrieben. Als alleinerziehender Autor hast du mir eine Mail geschrieben. Deswegen habe ich.
Genau, ich bin Autor und ich war nie so ganz alleinerziehend, weil es noch eine Mutter gegeben hat. Yeah. Aber ich habe doch also das alles mitgemacht und war auch eine ganze Zeit lang, weil ich halt dadurch, dass ich bei TV Total gearbeitet habe, war ich zeitlich flexibel und habe ganz gut verdient. Und die Mutter war in der Ausbildung. Darum sind schon die ersten Jahre auf mich gegangen. Also wo du dich komplett ums Kind kümmerst und alles und nebenbei arbeiten gehst. Aber das Buch spielt heute und mein Protagonist bin nicht ich, das ist jemand anders. Was ich benutzt habe, sind so einzelne kleine Geschichten zwischen mir und meiner Tochter, die ich ihr aber auch vorher gezeigt habe, ob das okay ist, das zu verwenden.
Also das Buch heißt Hope oder Wenn Papa Mama wird. Ja?
Ja.
So heißt es, das erscheint im März 2025. Ich habe ja erst gedacht, du wärst komplett alleinerziehend gewesen. Das warst du nicht. Okay.
Nein, ich habe die erste Zeit, die ersten 2,5 Jahre gingen schon mehr auf mich. Und dann hat meine Tochter ihren Hauptwohnsitz immer bei ihrer Mutter gehabt.
Okay, dann wart ihr auch getrennt, oder?
Ja, das war von Anfang an das
Prinzip. Das war von Anfang an so. Das finde ich sehr interessant, weil ich in meiner eigenen Biografie ist sowas Ähnliches, nämlich, dass ich eigentlich auch in den ersten 2 Jahren meine Tochter sehr, sehr, also viel mehr großgezogen habe als die Mutter. Und dann aber haben wir uns getrennt, haben in zwei verschiedenen Wohnungen gelebt und dann war sozusagen schon auch der Hauptwohnsitz meiner Tochter bei der Mutter, aber sie war trotzdem auch immer noch genug bei mir. Aber ich habe trotzdem immer dadurch so durch diese ersten zwei Jahre habe ich immer auch das Gefühl gehabt, ich musste beide Rollen erfüllen. So, ja.
Ja, das war bei uns, das war 50-50. Also es war immer, ich hatte dann auch schon eine neue Freundin, aber wir haben, mit der ich auch heute noch zusammen bin, aber wir sind nicht zusammengezogen. Also gar nicht, um dem Kind das Gefühl zu geben, hier ist jetzt eine neue Mama, sondern es war so völlig klar, du hast eine Mama, du hast einen Papa und beide haben dann noch, also jeder hat seine eigene Wohnung, du hast bei jeder ein Zimmer. Und jeder hat so sein eigenes Leben. Ganz anders, als ich selber aufgewachsen bin. Aber im Endeffekt würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Also wenn du vor der Wahl stehst, irgendwie, du bist jetzt kein Liebespaar mehr und sie ist schwanger, aber du hast die Möglichkeit, dieses Kind zur Welt zu bringen und es einfach mal anders aufzuziehen, dann war das für uns gar nicht so die Frage, weil wir beide wussten, ich verdiene schon, aber im Endeffekt hätten wir auch noch Familien im Background gehabt, wo man gesagt hätte, könnt ihr uns mal bitte helfen? Hm. Also ich kann jeden verstehen, auch jede Frau, die sagt, die Entscheidung fällt, ich kann jetzt kein Kind haben. Aber in dem Fall war es halt nicht notwendig.
Aber ist das sozusagen auch die Veränderung des klassischen Rollenbildes? Also sag ich mal jetzt, mein Vater, gut, hat die Familie früh verlassen, aber er war trotzdem so eher so ein Vater, der ist halt arbeiten gegangen. Der hat jetzt nicht wie beide Rollen, hätte nie beide Rollen übernommen von Mutter und Vater so ein bisschen, sag ich mal. Auch nicht zeitweise. Also ich habe das ja auch nicht dauernd gemacht, aber so auch nicht zeitweise. Spielt das auch eine Rolle, dass man so sagt, man ist als Vater vielleicht in der Zeit oder auch heute mehr jemand, der halt nicht nur der Verdiener ist und dann nach Hause kommt, am Wochenende mal mit dem Kind ein bisschen spielt und dann wir, sondern man bindet sich mehr in den Alltag des Kindes ein.
Ja, interessant ist, dass ich ja jetzt, ich bin dann dadurch im letzten Sommer, habe ich mich sehr viel auf Spielplätzen rumgetrieben, um mal zu gucken, wie es ist. Und es ist ganz erschreckend, wie wenig Väter da sind. Ja. Und alle Mütter erzählen eigentlich das Gleiche. Als sie schwanger waren, also ja, na klar, wir machen Elternzeit, das teilen wir uns, ich mache ein halbes Jahr. Und aus dem halben Jahr wurden dann irgendwann 3 Monate und dann da 1 Monat. Und allein der Tatsache geschuldet, dass Männer mehr verdienen als Frauen, sind viele Frauen in der Rolle der erziehenden Person. Das war gar nicht unbedingt immer deren Wunsch, sondern sie hätten sich das gerne geteilt.
Also meinst du, es ist mehr ein gesellschaftliches Problem?
Ja, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und erst in dem Moment, wo die Gesellschaft sagt, wir stehen auch dafür ein und ersetzen Arbeitgebern Geld, das gebraucht wird irgendwie, weil Frauen halt schwanger werden können und sollen und auch Kinder zur Welt bringen müssen und dann für eine gewisse Zeit ausfallen, dann muss die Gesellschaft dem Arbeitgeber das ersetzen, damit dann auch eine Gleichstellung hergestellt wird. Solange das nicht passiert, wird es immer unterschiedlich sein.
Und war das die Motivation, um das Buch zu schreiben?
Das war interessant. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben und habe mich dann mit meiner damaligen Lektorin Nora Haller von Heine, die gerade Mutter geworden ist und in der Situation war, dass sie halt die geldverdienende Person war, unterhalten. Und wir hatten das Gleiche und haben das dann als Thema gesehen. Und so ist das Ganze entstanden. Und der Struggle von meinem Protagonisten ist eigentlich, dass er denkt, er kann gar nicht, er kann kein Kind zeugen. Und auf einmal wird eine schwanger, die ist erfolgreiche und Unternehmerin, die will auf gar keinen Fall ein Kind haben und sagt, gut, dann kannst du es halt haben. Und jetzt muss er sich darum kümmern. Er ist der Typ, der sich nicht groß mit Sachen beschäftigt. Auch den ganzen Vertrag, den er bekommen hat zur Übergabe des Kindes, hat er nicht gelesen und weiß gar nicht, dass sie bereit wäre, auch ihm Unterhalt zu bezahlen. Und deswegen zieht sich sein Struggle so dadurch. Also wie gehst du alleine mit dem Kind um? Wie kannst du nebenbei noch Geld verdienen irgendwie? Was sind so die ganzen Probleme irgendwie, wenn du denkst, so, das Lustige war, ich habe einen Freund auf der Straße getroffen, der Vater von 2 Kindern ist und habe ihm erzählt, woran ich gerade schreibe und er meinte, pass auf, hör auf, das Ganze so zu glorifizieren. Schreib auch darüber, wie oft ich mich in den letzten 3 Jahren im Klo eingeschlossen und geweint habe. Aber das versucht so diesen Grad zu treffen zwischen, juhu, ich bin Vater und wie geil ist das alles? Wie viel Angst habe ich davor zu versagen? Und was wird aus dem Kind mal werden, gerade in dieser Welt? Und darauf zu kommen, dass das Kind den Vater schon Mama nennt und er selber durch seine Rolle der erziehenden Person eigentlich mehr Mama ist als Papa, Deswegen heißt das Buch dann Hope, wenn Papa, wenn Papa Mama wird.
Mhm. Okay.
Und er schafft das dann so dadurch, also er laviert sich so durch und vermietet Zimmer in seiner Wohnung und schafft sich eine Wohngemeinschaft, von der man erstmal sagen würde, vollkommen dysfunktional, das geht gar nicht, die sich dann aber genau als die richtigen Menschen entpuppen, die er um sich herum geschart hat.
Okay. Mhm. Das klingt also auf jeden Fall super. Ja,
ja, das ist ein Buch, das ist an manchen Stellen komisch. Meine Lektorin hat da hinten drauf geschrieben, berührend komisch. Und das fand ich ziemlich gut, weil ich glaube, ich habe versucht, das ganz ehrlich zu erzählen. Ich habe versucht, das in die Jetztzeit rüberzubringen, meine Erfahrungen von vor 25 Jahren reinzubringen. Und an manchen Stellen kann man halt auch mal laut lachen, aber dazu ist es nicht da.
Also du sagst ja auch, ist jetzt nicht in dem Sinne biografisch, aber hattest du denn damals ähnliche, sagen wir mal, auch Angst davor, dann ein Kind zu bekommen? Oder auch
Na klar.
Okay.
Also du stehst da und auf einmal ist ein kleiner Mensch da und das ist nicht so irgendwie wie ein Döner, den hast du nach einer Stunde gegessen und verdaut. Aber die weißt du jetzt, die bleibt für immer. Und dann stehst du und denkst, wie geil, und dann, oh Gott, ich scheiß mich ein. Was mache ich denn hier jetzt irgendwie? Ich weiß, im Krankenhaus damals, da waren so ein Pärchen, die waren beide Finanzbeamte, und er sagte dann, wir haben schon über 10.000 Mark ausgegeben für eine Säuglingserstausstattung. Und ich dachte, oh Gott, ich habe ein Bett gestrichen und ich habe ein paar Windeln gekauft irgendwie und dachte, der Rest wird schon gehen.
Ja.
Und dann klar fragst du dich das immer wieder. Bei allem, was du beruflich machst, irgendwie ist dir immer klar, da ist noch ein anderer kleiner Mensch, der an dir dranhängt. Du kannst nicht jede Entscheidung so wild und frei fällen, wie du sie vorher gemacht hast, sondern manchmal musst du halt auch der Vernunft nachgehen.
Okay.
Und du versuchst, alles besser zu machen als deine Eltern, und dafür machst du andere Sachen, also falsch, zumindest aus der Sicht des Kindes, und wirst dafür irgendwann zusammengeschissen.
Mhm.
Aber das ist auch okay, weil man macht es ja nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja, ist interessant, wenn du das so sagst. Also das ist so ein bisschen das, was ich nicht so aus meiner persönlichen Erfahrung, ich kann das gar nicht so nachvollziehen, weil meine Tochter, ich weiß, die Mutter hat da, sie hat sich irgendwie einen riesen Stapel Bücher gekauft und sich auf alles vorbereitet und wie macht man das und dies und jenes. Und ich habe gedacht, ich weiß ja eh nicht, wie es ist. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und das war ganz, dieser Tag war auch, war echt ewige Geburt, 12 Stunden lang oder so hat es gedauert, bis das mal fertig war. Das war wirklich sehr nervenaufreibend. Dann war sie aber da, es hat alles geklappt und die ganze Nacht war ich so glücklich, es war der beste Tag meines ganzen Lebens, ja. Und dann habe ich gedacht, es wird schon. Also ich habe nie wirklich Angst gehabt, dass irgendwie, ich habe auch mein Leben immer so drumherum gebaut, aber es hat immer sehr gut funktioniert. Und für mich war das Wichtigste war für mich immer, dass man sie wie psychisch stützt. Also dass sie emotional und psychisch vorbereitet ist für die Welt, dass sie mit Sachen umgehen kann. Das war für mich immer das Wichtigste. Der ganze Rest habe ich immer gedacht, ergibt sich. Ja, und jetzt ist sie 16, sie will, sie tanzt wie eine Wahnsinnige, ja, sie jeden Tag und will professionelle Tänzerin werden und ist an Schulen jetzt schon und so weiter, macht das alles sehr, sehr gut und ich bin so glücklich. Also ich wäre furchtbar, wenn sie irgendwie jetzt Bankkauffrau werden würde wollen oder so, das wäre für mich eine Katastrophe, aber so einen kreativen Beruf, der jetzt auch nicht mit mir direkt was zu tun hat, ich bin kein Tänzer oder so. Und sie hat was gefunden und was Erfüllendes in dem Alter schon, was sie machen will. Und da habe ich das Gefühl, ist alles gut gelaufen. Weißt du? So.
Ja, das muss man, ich glaube, das mit der Bankangestellten muss man dann halt akzeptieren. Meine ist Juristin geworden. Ja. Was insofern wieder lustig ist, weil ich habe das Studium angefangen und ich habe auch alle Scheine gemacht, aber ich habe halt keine Examen gemacht. Ich bin zweimal sitzen geblieben und meine Tochter ist ein Jahr früher eingeschult worden und hat eine Klasse übersprungen. Also wir können immer sagen, sie hat das wieder rausgerissen, was ich verbockt hatte. Mhm. Und ich erinnere mich dran, als sie 18 war und nach Berlin gezogen ist. Ich habe sie dann dahin gefahren und es war ganz schlimm Stau auf der Autobahn. Und dann haben wir uns da mal die Meinung gegeigt und wir haben uns so angeschrien im Auto, dass wir beide völlig leer waren, als wir dann in Berlin standen. Und es war ganz schön, dass andere da waren, die dann ihre Kartons hochgetragen haben, weil wir konnten nicht mehr. Aber dann war mal alles gesagt. Also alle Sachen, wo ich gedacht habe, das habe ich ja viel besser gemacht als meine Eltern. Ja, am Arsch war halt, also aus meiner Sicht erst mal besser. Ja. Aus ihrer vielleicht nicht. Aber dann war es ausgesprochen. Damit ist nicht alles gegessen. Manche Sachen kommen dann nochmal wieder. Aber man hat eine Basis geklärt.
Ja, ich glaube, die Auseinandersetzung ist ja ganz, ganz wichtig. Natürlich, klar, also meine Tochter sagt mir auch Sachen, wo ich immer so denke, was, echt? Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich sowas falsch mache. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber ich hatte, meine Eltern haben viele Sachen unter den Tisch fallen lassen. Die haben die Auseinandersetzung gar nicht gesucht. Und ich glaube, das ist dieser Unterschied. Also, dass man dann, man ist nicht einer Meinung und man hat vielleicht irgendwie, aber man setzt sich damit irgendwie auseinander.
Die Sachen, die man dann später mit rübernimmt irgendwie, weil man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, das meinst du, ne? Also ich kann mein Beispiel, ich weiß, es war ein scheiß Tag und sie hat nicht gut funktioniert. Ich habe ihr das vorher schon gesagt, pass ein bisschen auf. Dann ist sie auf die Schnauze gefallen mit ihrem Fahrrad und ich habe sie angeschrien, das habe ich dir doch vorher schon gesagt. Und dann stand ich da und guckte in das Gesicht und dachte, Alter, du bist ja genauso wie dein Vater gerade.
Ja.
Also so, ja, was soll ich ihr das jetzt sagen? Die hat sich ja schon wehgetan. Also was viel besser wäre, jetzt zu trösten irgendwie und zu wissen, die hat ihre Lektion gelernt, die braucht mich dafür nicht mehr, die braucht dass ich mich dafür, dass ich ihr ein Pflaster gebe und sie ihren Arm nehme oder vielleicht noch, weiß ich nicht, ein Bad einlasse oder irgendwas Schönes. Aber das sind Sachen, die muss man dann halt, die lernst du nicht abstrakt, ne? Die lernst du einfach dadurch, dass du es einmal falsch machst und dann richtig.
Naja, na klar, also das hört ja auch nie auf. Letzten Endes, also da kann man sich so viel vornehmen, wie man möchte, glaube ich. Und ich glaube natürlich auch immer so ein bisschen, wenn man wenn man getrennt lebt und die Kinder sind eben wechselweise bei Mutter und Vater, dann hat man natürlich auch immer so ein bisschen vielleicht auch einen Abstand. Ich glaube, wenn man natürlich irgendwie 24 Stunden sozusagen aufeinander klebt, irgendwie 365 Tage im Jahr, dann ist vielleicht doch die Konfliktmöglichkeit eher gegeben.
Absolut.
Weißt du so? Weil man dann doch emotional manchmal ein bisschen aufgestauter ist oder so und dann das Potenzial ist einfach höher, glaube ich.
Absolut. Und da war ich auch später dann immer eigentlich in der besseren Position, dadurch, dass sie bei ihrer Mutter ihren festen Wohnsitz gehabt hat, dass ich ja quasi die Kirsche auf der Sahne war in manchen Sachen, aber den Alltag nicht immer mit aushalten musste. Das ging so lang, bis da nicht mehr Mutter und Tochter, sondern zwei Frauen gewohnt haben und das richtig gerumst hat. Und dann ihre Entscheidung war, ich gehe auf ein Internat. Es war aber auch noch ein Internat, was sehr, sehr teuer war, was keiner bezahlen konnte. Aber das Kind so cool war, dass sie es dann geschafft hat, erstmal ein Stipendium ranzuschaffen. Hm. Und dann hat sie es gemacht. Wir haben immer aus Spaß gesagt, Emma ist nach Hogwarts gegangen. Weil sie an der Schule war, wo die Außenaufnahmen und der Speisesaal, wo das gedreht wurde.
Super. Was ist denn, wenn du so dein Leben reflektierst? Ich meine, so alt bist du jetzt noch nicht, also es ist ja noch nicht Zeit für das Fazit, aber so, was bedeutet denn, also das Schreiben ist ja eigentlich dein Mittelpunkt, oder, in deinem Leben?
Ja.
Was bedeutet dir das? Also ist das, kannst du das ausdrücken, wo du sagst?
Ja,
das?
Kann ich.
Ja, okay.
Kann ich, weil ich war gerne draußen, aber ich habe es geliebt, drin zu sein und zu lesen. Die Welt, in der ich war, die einfach verlassen zu können und in eine andere Welt einzutauchen, die jemand anders sich ausgedacht hatte oder die er aufgeschrieben hatte, sowas wie Tom Sawyer an einem Regentag durchzulesen, irgendwie, das fand ich super. Und irgendwann habe ich festgestellt, man kann das noch toppen, indem man nicht nur in eine Welt eintaucht, die jemand anders sich ausgedacht hat, sondern man kann sich selber eine ausdenken, wie man sie haben will und die entwerfen. Und das fand ich am Schreiben immer gut. Aber auch so diese reine Tätigkeit, hier zu sitzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, in einer Welt, in die keiner eindringen kann, so ein Mikrokosmos, den man sich selber schafft und das aufzuschreiben, ist manchmal für die Leute, die mit mir zusammenleben, so wie meine Frau, sehr, sehr schwer, wenn wir zusammen mit dem Hund spazieren gehen und sie mich was fragt und ich Ja sag und überhaupt nicht weiß, wozu ich Ja gesagt habe. Und auf einmal stehen am nächsten Abend, weiß ich nicht, ganz viele Gäste vor der Tür, weil ich ja Ja gesagt habe für die letzte Party.
Ja, okay.
Also so ungefähr. Aber das ist es am Schreiben, was mich reizt, mit Geschichten auszudenken. Und das sind, manchmal sind es Romane. Ich schreibe super gerne Short Stories. Und ich glaube auch, dass das so, wenn ich irgendwo auftrete, dass das für die Leute am lustigsten ist. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Stand-up, nur dass ich es ablese und zwischendurch erzähle ich auch relativ viel dazu. Mhm. Und es sind halt auch, also selbst wenn das dann manchmal nur zwei Seiten sind, sind es auch immer. Also immer Geschichten und ich schreibe sie meistens so, dass sie auf mich selber einzahlen, damit man dann bei allem, was man erzählt, nicht der Klugscheißer ist, sondern...
Aber es ist der Prozess. Also es ist eigentlich das, was dir am meisten dann Spaß macht, ist der Prozess, während du es schreibst.
Ja, ich hätte seit damals, also bevor meinem Volontariat, als ich noch studiert, habe ich bei der Post gearbeitet. Jeden Morgen 3 Stunden Briefe sortieren und sowas alles. Und dachte, okay, wenn ich das machen würde, ich müsste jeden Tag 3 Stunden hier arbeiten, aber ich könnte mir davon ein Zimmer leisten und was zu essen und könnte schreiben. Also das hätte ich schon akzeptiert, wenn es so gelaufen wäre. Und dann kam aber das Volontariat und dadurch konnte ich immer irgendwas machen, was dann auch schon nicht nur, aber im weiteren Sinne mit Schreiben zu tun gehabt hat und habe mich dem dann langsam angenähert. Und ich würde sagen, ich mache immer mal wieder Fernsehen zwischendurch, aber eigentlich schreibe ich nur. Ich versuche immer, mein Ziel ist so ein Buch, ein Drehbuch pro Jahr. Davon kann man ganz gut leben. Es war nie vorhergesehen, dass man reich wird damit. Aber es war so der Plan, das zu schaffen, sich damit ein Auskommen zu verschaffen, von dem man gut leben kann.
Ja, und du hast wahrscheinlich in der Branche auch ein ganz gutes Standing, oder? Du hast dir ja schon einen Namen gemacht.
Ich glaube, ich habe ein paar Preise gewonnen und ich glaube, dass ich kann ganz umgänglich sein und ich würde im Großen und Ganzen sagen, ich bin nett. Also ich wäre, glaube ich, also heutzutage mit mir befreundet. Wenn ich mich kennengelernt hätte, so mit 18, 19, hätte ich mir, glaube ich, gerne ein paar reingehauen.
Warum? Wie warst du denn da?
Ach, da ist schon ein großkotziges Arschloch irgendwie.
Ach, echt?
Ja. Echt? Okay. So wie man gerne gesagt hat, keine Haare am Sack, aber eine dicke Fresse.
Woher kam das dann? Mochtest du die anderen, also mochtest du die Welt nicht so? Oder woher
doch. Doch, das, ich glaube, das war einfach so und ich kann es auch gar nicht wirklich erklären und ich habe viele Sachen gemacht, wo ich heute sage, Alter, das hast du wirklich getan, was bist du denn eigentlich für ein Mensch gewesen, also kann ich nicht sagen, also okay. Ich glaube, da kam viel im Laufe der Jahre und so die Entwicklung, die man genommen hat, hat mir eher gut getan.
Wie wichtig ist dir denn Prominenz, also für dich selber auch?
Meine eigene?
Ja, auch prominent zu sein. Oder beziehungsweise, also auch natürlich jetzt, das hat sich ja bestimmt bei dir auch alles ergeben, aber du hast ja zum Beispiel auch 2 Bücher mit Ralf Möller zum Beispiel geschrieben.
Da ist Ralf der Promi.
Ja, ja, gut, aber du hast ja jetzt nicht mit Peter Müller das Buch geschrieben, weißt du so. Das spielt ja schon immer eine Rolle, oder? Dass man sich ja vielleicht auch die Leute, mit denen man was, also ich meine, ich mache das ja auch. Ich mache ja auch viele Sendungen mit Leuten, die vielleicht bekannter sind, jetzt nicht irgendwie mit dem Bäcker von nebenan. Ja, aber trotzdem, ist das für dich trotzdem wichtig oder sind die Leute interessanter oder
weißt du, was ich meine? Ich habe ja viele Sendungen moderiert und auch dann viele Off-Air-Veranstaltungen. Und ich musste immer Sachen sagen, die andere von mir wollten. Das war nichts Eigenes. Das hat mir irgendwann nicht so richtig, richtig gut gefallen. Ralf Möller kam über eine befreundete Lektorin, die mich gefragt hat, ob ich ein Ghostwriting machen würde. Und ich habe gesagt, das habe ich eigentlich nur mit Krömern zusammen gemacht und das war auch kein richtiges Ghostwriting. Und dann sagte sie, ist Ralf Möller. Und Ralf Möller ist in meiner Wahrnehmung einfach immer nur nett gewesen und okay. Und ich mochte Gladiator und auch so die ganzen Canon-Filme von damals, wo er dann aufgetaucht ist. Und dachte, lass mal treffen. Dann haben wir uns getroffen, waren in so einer Zigarrenlounge in Düsseldorf. Und anstatt eine Stunde zu sitzen, waren das dann so, das war direkt ein Dreivierteltag irgendwie. Okay. Und dann habe ich mal ein Kapitel geschrieben, wie ich das schreiben würde irgendwie. Und habe ihm das geschickt und er hat es gelesen und rief direkt an und meinte, ja, genau so müssen wir das machen, aber wir haben jetzt ein Problem. Wenn die Leute das lesen, wissen die doch gleich, das kann doch nicht der doofe Möller geschrieben haben. Das hat doch jemand anders gemacht. Also machen wir das jetzt so. Du schreibst über mich. Ich rufe jetzt beim Verlag an und kläre das. Und so ist Ralf. Der hat dann beim Verlag angerufen und das geklärt. Dadurch stand mein Name vorne auf dem Buch präsent. Ich habe deutlich mehr Geld gekriegt und wir haben ein richtig gutes Buch geschrieben. Und hätte es nicht die scheiß Pandemie gegeben, hätten wir auch eine richtig schöne Lesereise also durch Deutschland gemacht. Das hat uns leider die Pandemie genommen.
Ah, okay. Das ist ja eine interessante Geschichte. Ist gut, dass du die erzählt hast. Das ist besser. Dann sieht man es doch nochmal. Also hat man Lust darauf, das zu lesen, glaube ich.
Ich kann das ist ein Buch, das ist nicht so geschrieben wie eine normale, also so Biografie, sondern der Vorteil ist doch, wenn jemand über einen schreibt, dann kann er viel fantasievoller sein, weil ansonsten denkst du, wie redet er denn? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Also, und so kann man dann halt so, wie ich es auch in Drehbüchern mache irgendwie, wenn eine Szene im Flughafen spielt in den 80er Jahren, versuche ich für den Leser so den Flughafen in Frankfurt in den 80er Jahren auferstehen zu lassen. Und dann ist da halt einer, der beschlossen hat, ich bin Mr. Universum geworden. Und die ganzen Haudegen sind bei Canon Films unter Vertrag. Ich kann nicht gut genug Englisch, also ich kann nicht mit denen telefonieren. Deswegen ist doch am besten, ich fliege da mal hin, dann sehen sie mich direkt und versuche denen zu verklickern, dass ich jetzt der nächste Star bin. Also die Chuzpe muss man ja auch erstmal haben, sowas zu machen.
Hm. Erstmal machen heißt das Buch, das habe ich gerade nachgeschaut, wie das heißt. Erstmal machen. Wen es interessiert, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes. Ja, ich kenne solche Geschichten. Ich hatte hier öfter mal den, also einmal hier, aber auch in meiner Filmtalkshow öfter mal den Schauspieler Matthias Hus heißt er. Also so eine ganz ähnliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Doch.
Ja. Also ist aus hier auch ein bisschen aus Mainz oder Wiesbaden so der Gegend. Und hat damals in Dark Angel mit Dolph Lundgren mitgespielt. Und hat auch ein Buch übrigens geschrieben. Shirtless in Hollywood heißt es. Und der hat so eine ähnliche Story eigentlich. Der ist da auch hingeflogen und hat in so einem Fitnessclub, ich glaube in diesem Gold Gym trainiert. Und irgendwann hat der Chef gesagt, oh, da ist einer ausgefallen. Einer, der da mitspielen sollte in diesem Film, da hat mich gerade einer angerufen und der sucht irgendwie so einen großen, deutschen, blonden, riesen, muskulösen Typ. Und so, hättest du nicht Lust, willst du das nicht machen? Das war dann irgendwie Karate Tiger 2 und dann haben die den irgendwie nach Thailand oder so, haben die den dann geschifft und dann kam der da hin und also auch ganz wilde Stories, ja. Und das ist so diese irgendwie so eine Mentalität, das einfach zu machen. Und manche haben es dann halt geschafft, ja. Mein Ralf Möller ja noch mal mehr jetzt als Matthias Hus möglicherweise, ja.
Ralf hat dadurch, dass er halt schon, er ist ein paar Jahre jünger als Arnold und war Fan von Arnold Schwarzenegger und hat versucht, das auch zu schaffen irgendwie. Ja, genau. Nur für ihn war es schwerer, weil der halt deutlich größer ist. Und da musst du ganz anders trainieren. Das hat er mir ja alles mal erzählt. Und erst in seinem dritten Anlauf, als er sich schon gedacht hat, scheiß drauf, dann werde ich vielleicht nicht Mr. Universum, da hat er's dann geschafft. Ah. Aber er war derjenige, der es hier in Deutschland also wirklich publik gemacht hat, der in der Sportschau war und drüber erzählt hat. Und Ralf selber meinte, es gab in Deutschland kein Bodybuilding-Studio in den 80er Jahren, das er nicht mit eröffnet hat. Und dann dementsprechend auch geguckt hat, was sind Präparate irgendwie, Proteinquellen oder so, die man da verkaufen kann und wie kann man damit Geld verdienen. Also er meinte, er hätte auch ohne das Filmbusiness also gut überleben können.
Ja, Wahnsinn.
Weil ich immer so, der so hat ja wohnt, hat damals noch mit seinen Eltern zusammen, sein Vater ist vor 2 Jahren leider gestorben, in Recklinghausen gewohnt. Ich meinte, und hast du ihnen dann das Haus von deinem Filmgeld bezahlt? Und meinte, nee, das haben wir schon lange, lange vorher gekauft, also bevor ich überhaupt Mr. Universum wurde. Das habe ich mit Bodybuilding verdient.
Wahnsinn, ja. Ja, vielleicht geht es auch nur so, also mit so einer gewissen Bodenständigkeit, die man da trotzdem haben muss, gell? Das kann sein.
Aber wir haben angefangen damit, ich habe nie den Wunsch gehabt, wirklich prominent zu sein. Ich finde das so, wie hier in meiner Gegend, wo ich wohne. Die Leute kennen mich teilweise, weil ich hier ja auch öfter lese. Ja. Aber ich habe nie das Ding, dass ich auf der Straße jetzt belästigt oder angesprochen werde oder so, sondern ich kann mir das relativ aussuchen. Ich liebe es, auf eine Bühne zu gehen und da meine eigenen Sachen vorzulesen. Ich liebe es aber auch, dann wieder in Ruhe durch die Straßen zu gehen und einfach der unbekannte Autor zu sein.
Okay.
Ich bin auch derjenige, der sich nie drum reißt. Ich gebe meine Einladungen für Preisverleihungen immer gerne weg. Also ich war schon mal da. Das ist jedes Mal das Gleiche. Da muss ich nicht unbedingt hin.
Jetzt abschließend gefragt, wie geht's denn bei dir so weiter? Also jetzt kommt dein Buch im März. Wo siehst du dich so in den nächsten 10 Jahren? Ist das wieder mehr Fernsehen, mehr schreibst du nur noch Romane oder Bücher oder was?
Nee, beides.
Beides.
Also ich habe gerade das geschafft mit einem Kollegen für die ARD Mediathek, also eine Serie zu kreieren, die jetzt im Sommer gedreht wird. Das sind 6x30 Folgen, das heißt 3 Minuten. Ich bin eingestiegen, da hatte er schon einen Entwicklungsauftrag und mein Job war dann als Headwriter. Das schreibst du dann erste und letzte Folge selber und arbeitest mit den anderen Autorinnen zusammen. Das wird im nächsten Jahr passieren. Dann gibt es noch eine andere Reihe fürs ZDF, also wo ich mitgepitcht habe und eigentlich schon das Signal gekriegt habe, diese Geschichte wird gemacht. Und dazu würde ich wieder versuchen, einen Roman oder ein Short-Story-Buch im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Dass man immer weiß, so zur Leipziger Buchmesse kommt ein neues Buch von Herrn Lerch und irgendwann im Laufe des Jahres wird was gedreht.
Das ist ja toll. Du hast ja eigentlich, das ist ja, also ich jetzt finde, das ist ja traumhaft.
Das ist traumhaft, wenn der Plan aufgeht, aber ich kann auch mal sagen, die Jahre 24 und 23 sind nicht so aufgegangen. Also wenn es davor nicht Jahre gegeben hätte, wo man sich einfach mal was zurücklegt, dann hätte ich in mancher Nacht gar nicht geschlafen und einfach auch nackte Angst gehabt.
Okay.
Das passiert auch. Das ist halt auch, als Freiberufler ist das nicht anders als Unternehmer. Es gibt diese Zeiten und es gibt die anderen Zeiten. Und du musst da halt auch immer aufpassen, dass du dir was zurücklässt für Zeiten, wo sich eine Branche umstrukturiert und neu erfindet. Dann werden Filme nicht gemacht, weil zu viele noch da rumliegen, weil in der Pandemiezeit zu wenig gemacht wurde. Umstrukturierung von Mediathek, also in die Mediathek, und keiner weiß noch richtig, wie es läuft. Der deutsche Kinofilm funktioniert nicht besonders. Und zack, sitzt du dann auf ein paar Büchern, die du schon geschrieben hast. Und wenn sie nicht gemacht werden, fehlt dir halt die große Rate. Mhm. Und also da insofern bin ich auch immer froh, dass ich noch sowas habe wie an der Hochschule zu unterrichten. Oder ich verkaufe zum Beispiel einmal die Woche im Ethical Fashion Laden, hier zwei Häuser weiter, verkaufe ich Jeans und Kleider.
Ach echt?
Ich bin als Kunde gekommen und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich mal eine Stunde aushelfen kann. Und dann habe ich festgestellt, das macht Spaß. Und ich kann sowieso, nachmittags kann ich nicht mehr schreiben. Ich kann nur vormittags, mache ich dann immer mal.
Ach, das ist ja Geschichte. Witzig. Okay.
Da kann man ich darf auch meine Bücher da verkaufen. Also das funktioniert auch ganz gut.
Hier ist eine Hose und hier mein Buch.
Ich lege das Buch dann ganz geschickt vorne vor die Kasse. Und manchmal fragen die dann und dann erzähle ich was dazu. Ich sage aber auch gar nicht unbedingt immer, dass das Buch von mir ist.
Okay. Das stimmt, also ist ja nicht auf dem Cover, das ist ja nochmal anders. Wäre auch gut, wenn du auf dem Cover wärst.
Ich wollte aufs Cover, aber der Verlag hat meinen Hund vorgezogen. Die wollten ja was Niedliches haben und dann habe ich ihnen ein Bild von mir und meinem Hund gegeben. Das fanden sie gut und geworden ist es dann der Hund mittig und ich mit abgeschnittenem Kopf.
Ja, aber das ist das Schicksal, das ist so. Also ich hab mir auch überlegt, wenn ich mir hier, ich weiß nicht, ein Papagei oder ein Lama oder so irgendwie, wenn ich mir das hier so eins hinstellen würde, wäre meine Sendung wahrscheinlich populärer. Aber
Alpaka musst du nehmen, Alpaka ist das neue Lama.
Aber dann wäre natürlich das Alpaka berühmter irgendwann als ich. Das ist natürlich auch wieder, also wie man es macht.
Ja, oder außer du meuchelst es und isst es dann auf. Also in dem Moment wärst du wieder berühmt. Und das ist die Frage. Live. Ist es eine Berühmtheit, die man will?
Im Internet. Ja, nee. Aber das ist ja interessant. Also dann kann man dich, also in diesem Laden theoretisch, wenn man dich treffen möchte, kann man da hingehen, sich was kaufen, dann gibst du auch ein Autogramm.
Ja, gerne. Und ich gebe auch tatsächlich eine gute Beratung.
Also und man kann sich auch noch was zu
anziehen. Ich hätte nie gedacht, dass man als Mann, dass Frauen sich dann von Männern beraten lassen will. Aber wenn man freundlich ist und nicht das Gefühl gibt, man ist aufdringlich, dann funktioniert das gar nicht schlecht.
Das ist ja toll.
Also ich frage immer zuerst, wollt ihr nur gucken oder wollt ihr vielleicht eine Beratung?
Ah, okay.
Und dann lächeln sie schon meistens und sagen, erst mal gucken und dann komme ich irgendwann und jetzt eine Beratung und dann darf ich beraten.
Na gut, aber der hilft dir, so ein gewisses Showtalent hast du ja schon, das hilft dir wahrscheinlich dabei, oder?
Ich habe keine Scheu vor Menschen, also das nicht, aber ich habe schon Respekt. Also wenn ich auf einer Bühne stehe, das ist auch egal, ob das jetzt 30 Leute in der Stadtbibliothek sind oder 500 Leute beim Deutschlandfunk, der Respekt ist immer da. Oder auch die Angst, also bloß weil es jetzt ein paar Mal gut gegangen ist, muss es ja heute nicht gleich wieder gut gehen. Das habe ich aber auch, ich stehe zweimal im Jahr, stehe ich dann vor neuen Studenten, die mich nicht kennen. Und da musst du dann auch erstmal bestehen. Ich habe immer den Vorteil gegenüber den anderen Hochschullehrern, dass ich aus der Praxis komme. Es gibt immer irgendetwas, was die gerade sehen können, also in den Mediatheken oder im Fernsehen, was von mir ist, woran sie mich messen können. Aber trotzdem willst du da ja stehen und auch denen etwas vermitteln. Und das funktioniert umso besser, wenn sie dich nicht als Arschloch empfinden.
Naja, na klar. weil ich finde halt auch immer so, muss ich auch nochmal sagen, so wenn man keine Scheu vor Menschen hat oder auch sicherer ist und so im Leben, aber wenn so manchmal so Dinge einen so ein bisschen irgendwie so ganz leicht ins Wanken bringen, ja, dass man irgendwie ganz für eine Sekunde ein bisschen unsicherer wird, als man eigentlich denkt, dass man ist. Das finde ich immer, sind tolle Momente, weil man dadurch irgendwie so wieder was lernt und
ja,
irgendwie
genau,
so merkt, man lernt dadurch, ich bin noch am Leben auch. Also es ist nicht so, dass ich alles sicher kann, sondern es gibt so Sachen, die bringen mich aus der Fassung auf einmal. Huh, was Neues. Also finde ich immer interessant, spannend, wenn sowas passiert.
Ja, sonst wird es ja auch langweilig. Ne? Also ich glaube, dann hat man so ein Level, der immer gleich ist. Aber man muss diesen Respekt und auch diese Angst davor haben irgendwie.
Ja, irgendwie, das hat auch was mit Jungbleiben, glaube ich, auch zu tun. In diesem Sinne, lieber Tankert, es war mir ein großes Fest und eine Freude, dich kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, das gebe ich genauso zurück.
Es war echt, echt sehr interessant. Du hast so viel erlebt und ich habe wirklich gespannt gelauscht. Also wirklich, und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Aber wenn man, glaube ich, auch ein bisschen noch mehr über dich erfahren will, kann man auf jeden Fall deine Bücher kaufen. Das muss man mal ganz deutlich sagen, weil das ist ja auch ein Teil von dir. Vielleicht nicht unbedingt alles biografisch, aber eben bei den Romanen ist es ja trotzdem, sind das ja deine Babys. Ja?
Das sind meine Babys. Und wenn sich jemand dafür interessiert, der einfachste Weg ist auf tankred.com. Ja. zu gehen und da klickt man sich dann einfach durch die Bücher und man zu allem hat die Liebe meines Lebens, der Tiffany Hase, dann auch direkt also so verlinkt, dass man es bestellen kann, wenn man möchte.
Ja, das ist toll. Ja, das verlinke ich hier auch nochmal.
Und ich kann jedem immer nur sagen, mir ist es viel lieber, geh in den Buchläden und kauf die Bücher da und nicht bei Amazon. Ich persönlich habe nichts davon, aber der Buchladen gehört Leuten, die bezahlen Steuern. Das fließt dann wieder zurück und dann haben wir alle was davon. Dann können wir in Köln noch eine Oper bauen für 1,5 Milliarden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das lasse ich mal so stehen. Also, lieber Tankred, mach's gut, ja?
Alles Tschüss, Gute. Hau rein. Bye, tschüss. Bye.